Also ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss das rauslassen, weil sonst kann ich nicht mehr weiter. Ich bin in einer Sackgasse. Und als ich das dann gemacht habe und offen auch auf der Bühne im Stand-up thematisiert habe, war das wie so ein Befreiungsschlag. Und ich habe so viele Reaktionen gekriegt von Jugendlichen, Typen, Mädels, die mir geschrieben haben, danke, durch dich habe ich mich auch getraut, zu Hause zu outen.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Mein heutigen Gast hat es schon als kleines Mädchen auf die Bühne gezogen. Eigentlich wollte Tané Musical-Darstellerin werden, aber das hat dann nicht direkt geklappt, also wurde sie Comedian. Ihr kennt sie vielleicht von ihrem Bühnenprogramm, das aktuelle heißt Wolverine, oder aus dem Fernsehen. Sie ist regelmäßig zu Gast in Kabarett- und Comedy-Shows von der Anstalt im ZDF bis zur Great Night Show mit Luke Mockridge. Und jetzt hat sich ein neuer Traum für sie erfüllt. Ab Dezember kann sie ihr wirklich Riesentalent fürs Parodieren in einer neuen Show zeigen. Bei Binge Reloaded, der Neuauflage von Switch Reloaded. Die Frau kann also singen, tanzen, Promis parodieren und ist noch dazu einfach sehr lustig und bestimmt. Als ihr vor ein paar Jahren jemand riet, sie solle doch lieber weniger Haltung und mehr Mainstream machen, entschied sie sich kurzerhand für das Gegenteil. Heute geht sie in ihren Programmen zum Beispiel sehr offen mit ihrer Homosexualität um und bezieht Stellung zu Themen wie Klimaschutz, Sexismus und Rassismus. Wir haben über unsere Dorfjugend geredet und über Tanés Coming-out auf dem Land, das bei ihrer Mutter leider erstmal gar nicht gut ankam. Es ging um TikTok-Omis, um die Protestaktion Alarmstufe Rot und die Frage, wie und wo man in Corona-Zeiten eigentlich Silvester feiern kann. Apropos, wegen Corona haben wir dieses Gespräch auch wieder per Videocall aufgezeichnet und uns nicht persönlich getroffen. Aber manchmal ist das ja auch von Vorteil. Zwischendurch haben sich nämlich auch noch Helene Fischer und Schwester Eva zugeschaltet. Aber hört selbst, hier kommt eine gute Stunde mit Tané. Wo kommst du gerade her, Tané?
Ich komme von zu Hause, also ganz entspannt. Also ich bin ja quasi so halb arbeitslos aktuell und da ist nicht allzu viel zu tun. Also 80-90% meiner Tätigkeit ist natürlich gerade weggebrochen. Ne? Also ich mache ein bisschen Fernsehen, also dieses Oldschool-Fernsehen mache ich gerade. Und ich hatte vorgestern meine letzte Aufzeichnung. Und jetzt mache ich gerade so ein paar Termine wie diesen jetzt heute. Und genau, also bin aber aktuell natürlich in Köln zu Hause.
Und hast du in Zeiten auch von dieser quasi Arbeitslosigkeit und auch generell so Corona-Shutdown, zweite Runde, hast du so eine Corona-Routine entwickelt?
Ja, das ist so diese Grunddepression, die man, glaube ich, die jeder hat. Weißt du, das ist so meine Routine. Depression ist meine Routine.
Oh Gott.
Das ist, nein, aber ich glaube, das kennt ja jeder aktuell, oder? Dass die Stimmung einfach ein bisschen gedrückt ist. Man versucht natürlich, das Beste draus zu machen. Also ich weine jetzt nicht jeden Tag rum. Ne? Also mir geht's ja auch verhältnismäßig gut. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da weiterhin Projekte habe und auch arbeite. Natürlich nicht so viel wie vorher, keineswegs, aber trotzdem, ich tue Dinge und das ist sehr schön. Aber ich glaube, dass jeder sonst natürlich diese, ja, das ist halt so blöd, weil du hast die Zeit, du könntest jetzt wahnsinnig viele private Sachen machen. Ne? Also mir fallen tausend Dinge ein, ne? Über Bouldern, Stand-Up-Paddling, ne? Kino, alles Mögliche, aber es geht halt nicht. Und ich glaube, alle haben das. Alle haben gerade natürlich diese Zeit und können sie nicht füllen. Und das ist was einen so aufregt, ne? Also du hast Tatendrang, aber du kannst nichts tun. Geht dir das auch so?
Ja, jetzt bei der US-Wahl hatte ich den Eindruck, es war fast schon auf eine Art dankbar, dass das Auszählen so lange gedauert hat und wirklich Leute in meinem Umfeld, von denen ich das nie erwartet hätte, haben auf einmal die ganze Zeit CNN geguckt, weil sie, glaube ich, damit einfach dieses Vakuum gefüllt haben in ihrem Leben. Also total irre.
Ja, total. Ich war auch im vollen News-Ticker-Modus die ganzen Tage. Freue mich sehr über den Ausgang.
Was wäre eigentlich geplant gewesen für diesen November bei dir? Also wenn wir jetzt im Januar gesprochen hätten, wie hätte der Kalender ausgesehen?
Naja, also ich bin hauptsächlich Tourkünstler. Das heißt, ich stehe auf Bühnen und spiele mein Soloprogramm und das so um die viermal die Woche, ne, auf jeden Fall und bin eigentlich durch ganz Deutschland unterwegs und zwar nonstop. Und die zwei großen Tourblöcke waren jetzt beide von diesen Lockdowns betroffen, ne? Weil das sind einmal die Frühjahrstour und die Herbsttour, weil im Sommer, ne, wenn Ferien sind und es zu heiß ist, dann macht das natürlich keinen Sinn. Dann sind die Theater auch weitestgehend leer und man spielt, wenn, dann Open Air. Aber so jetzt die Zeit wäre ich nonstop unterwegs gewesen natürlich, ne? Durch Deutschland. Ich glaube, heute wäre ich sogar in Dresden oder so. Ich guck mal gerade in den Kalender. Wo ich heute gewesen wäre.
Oh Gott,
wäre.
Steht das da alles noch drin? Das ist ja total traurig, wenn man das dann immer sieht.
Ich glaube, nee, es ist gerade schon rausgelöscht. Aber genau, ich kann dir zum Beispiel, alles bis jetzt ist weg. Nächste Woche wäre ich in Leipzig, Erfurt, Dresden, Oldenburg, Kleve, Nürnberg, Würzburg. Oh. Also es wäre alles. Aber das ist halt so, ne? Und man arrangiert sich und emotional hat mir das aber auch mal, um jetzt auch mal was Positives zu sagen, ganz gut getan, mal ein bisschen runterzukommen und mal rauszugehen aus dieser ganzen Mühle, weil ich bin die ganze Zeit nur wie so ein Duracell-Häschen gelaufen und das war total cool, auch emotional nochmal da rauszusteppen und mal ein bisschen zu hören, was möchte ich denn eigentlich gerade, wo möchte ich hin und mal bisschen zu atmen.
Und was wären so die Antworten, zu denen du da gekommen bist? Wirst du jetzt irgendwas anders machen, wenn die ganze Pandemie vorbei ist?
Ja, also ich bin jetzt schon so an einem Punkt, also es hat mir einfach so persönlichkeitsentwicklungsmäßig weitergeholfen, weil ich mich nicht so wirklich mit mir selber beschäftigt habe und auseinandergesetzt habe, weil ich immer was zu tun hatte und ja, so Fluchtmechanismen, ne? Man kann sich ja immer gut in Arbeit flüchten und das war tatsächlich sehr gut, einfach nochmal so ein bisschen runterzufahren, auch ein bisschen mehr was mit Freunden zu unternehmen und ja, sich auf die Familie zu konzentrieren und auch so ein bisschen so back to the roots mäßig. Also das habe ich jetzt gerade so, ich bin jetzt 28, ne, und jetzt gehe ich gerade wieder so die Rückschritte, wo man vorher immer sofort einfach nur weg und jetzt gehe ich gerade wieder so ein bisschen hin.
Boah, auf deine Roots kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu sprechen, aber ich würde auch gerne mal kurz über Alarmstufe Rot sprechen, weil da hast du dich ja auch mit engagiert. Das ist diese Kampagne von Kunst- und Kulturschaffenden, die sich über Monate hinweg eigentlich von der Politik überhaupt nicht gesehen gefühlt haben. Was sagst du denn jetzt diesen November gibt es ja unter anderem diese Maßnahme, dass man 75% zumindest von der Regierung bekommt, entweder des vergangenen Monats November in 2019 oder ich glaube, es geht auch so ein Querschnitt aus dem letzten Jahr von dem, was man da eingenommen hat. Nimmst du das auch in Anspruch?
Also ich weiß nicht, ob ich das beziehen werde oder nicht. Also es ist ja auch für Solo-Selbstständige, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, geht natürlich eher um mittelständische Unternehmen und ich bin ja Solo-Selbstständige und da ging es eher um eine Grundsicherung. Und ich glaube, es geht da um 1.200 Euro monatlich, die man bekäme. Aber da ich meinen Grundunterhalt selbst sichern kann, würde ich das, glaube ich, für mich nicht in Anspruch nehmen, sondern das Geld eher frei zur Verfügung lassen für die, die es wirklich brauchen. Ne? Also weil ich habe so viele Kollegen, die auch teilweise Hartz IV beantragt haben und die überhaupt nicht über die Runden kommen. Und das ist ja für die gedacht. So, ne? Und deswegen wäre das jetzt nicht mein Spot irgendwie. Ja.
Tatsächlich ist diese neue Regelung durchaus auch für Solo-Selbstständige wie Tané gedacht. Wer wegen der jetzt beschlossenen neuerlichen Corona-Beschränkungen in der Kultur- und Veranstaltungsbranche Umsatzverluste erleidet, bekommt 75% der Einnahmeausfälle vom Bund ersetzt. Damit hat die Regierung die bisherige Regelung zur Berechnung der Soforthilfen geändert. Allerdings gilt das vorerst nur für den November. Für viele, die seit Monaten gar keine Einnahmen haben oder auch schon vorher Verluste durch die geltenden Hygienemaßnahmen hatten, reicht es aber längst nicht aus, um ihre Existenzen langfristig zu sichern. Politiker und Politikerinnen von den Grünen und der Linken haben verschiedene Modelle von pauschalen Existenzgeldern oder Notgrundeinkommen ins Spiel gebracht. Die Idee wäre, ähnlich wie beim Kurzarbeitergeld, Kunst- und Kulturschaffende über einen bestimmten Zeitraum zu unterstützen. Das heißt, wenn man jetzt, weil genau das, was du gerade erwähnst, ist ja eben auch in der Diskussion so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen für die Kunst- und Kulturschaffenden, da würdest du auch sagen, okay, nee, ich erfülle die Bedingung, dass es mir auch so schon gut geht, ich brauche das nicht.
Ja, also ich hab immer diesen Gedanken, wenn's geht, ne, dann würde ich das einfach nicht also wir sind ja eine Solidargemeinschaft, ne, und deswegen würde ich das einfach nicht berühren sozusagen und einfach offen lassen für andere, die es wirklich brauchen natürlich.
Mhm. Gibt es andere Maßnahmen, die du dir gerade wünschen würdest oder irgendwas, wo du dem Publikum sagen würdest, das können wir alle tun?
Ja, also es ist natürlich echt für die Kultur. Wir sind die Ersten, die reingefallen sind in diese harten Umstände sozusagen. Und wir sind auch die Letzten, die wieder arbeiten können. Ne? First in, last out. Also das ist ja tatsächlich so. Ich sage immer so spaßeshalber, ich könnte eigentlich sagen, ich mache ab morgen die Strecke Köln-Berlin irgendwie bei Eurowings und stelle mich in die Mitte, weil da ist das voll besetzt immer. Da habe ich Publikum. Weißt du, die sitzen ja alle nebeneinander. Und das
auch
ist halt
verrückt, ne?
So der Punkt, ne, dass die wirtschaftsstarken Stränge unterstützt werden, ne, wie die Deutsche Bahn, ne, die Flüge, die voll besetzt sind. Also das ist halt Wahnsinn, ne? Und die Kultur wird tatsächlich vergessen. Ne? Alle Kulturschaffenden, und das sind ja nicht nur die Künstler, das sind ja alle, die im Catering, Veranstalter, Bühnenbauer, Theater, der Messebauer, da sind ja so viele, da hängen über 1 Million Arbeitsplätze dran und die sind bis jetzt einfach nicht berücksichtigt worden. Und da gilt es jetzt wirklich von der Regierung mal klar etwas zur Verfügung zu stellen. Ne? Und zwar Geld, um es einfach mal so drastisch zu sagen. Ne?
Ja, und das dann auch über den November hinaus wahrscheinlich noch.
Genau, und um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was man tun kann, ist, das würden sich, glaube ich, alle wünschen, keine Karten zurückzugeben, ne? Weil das ist das, was uns in dem Fall hilft, dass die Leute das behalten, weil die Karten behalten ja ihre Gültigkeit, also das verschiebt sich natürlich alles ins nächste Jahr, aber Karten behalten ihre Gültigkeit und so könnt ihr Kunst und Kultur unterstützen, ne? Und es gibt auch teilweise Fonds oder auch Künstler, die, weiß ich nicht, tatsächlich teilweise einfach PayPal-Konten haben, um da wirklich sofort Hilfe zu leisten. Andere haben, wie Luke hat ein T-Shirt kreiert, ne? Also Luke Mockridge, das geht auch, jeder Erlös geht da an Alarmstufe Rot. Ne? Also es gibt ganz viele kleine Schritte, die man gehen kann. Aber der wichtigste wäre tatsächlich, die Karten zu behalten. Oder auch Gutscheine zu kaufen, ne? Oder ein Abo für irgendwelche, auch Museen. Also es ist ja nicht nur wir bühnenschaffenden Künstler, die betroffen sind.
Ich war auch neulich ganz überrascht, da habe ich von einem Lichttechniker gehört. Also jemand, der nicht mal selber auf der Bühne steht, der aber sagte, boah, er vermisst richtig schmerzlich physisch den Applaus, weil er das so stark als Bestätigung empfunden hat und seine Belohnung. Geht es dir auch so, dass du so dieses Applaus oder in deinem Fall auch das Lachen des Publikums so stark vermisst?
Ja, also deswegen emotional diese Depri-Phase, das ist genau das. Wenn du das die ganze Zeit hattest, 4-5 Mal die Woche, das ist ja ein riesen Adrenalinkick, den du da kriegst, wenn da so 1000 Leute sitzen und lachen, applaudieren und das fehlt einem total. Und das ist natürlich auch eine Art Workout, ne? Du stehst da 2 Stunden auf der Bühne und powerst dich aus und das fehlt mir total, muss ich sagen. Und wenn ihr mal in den Genuss kommen solltet, Musical-Darsteller oder Darstellerin kennenzulernen, werdet ihr alle eine Sache feststellen. Die haben alle eine der Waffel. Es geht immer nur um sie. Ne? Das ist immer so, hallo, da bin ich. Und ich, und ich, und ich, und ich bin da. Wie geht es mir denn heute? Was ist das? Hört ihr es auch? Klopf, klopf. Klopf, klopf. Ah, dieser Kopfschmerz, wo kommt er her? Ich war ja saufen gestern Nacht.
Ich habe immer in diesem Podcast Entweder-Oder-Fragen dabei, um vielleicht auch am Anfang nochmal warm zu werden. Damit lege ich jetzt mal los. Wer ist größer, Felix Lobrecht oder du?
Wie meinst du das jetzt? Meinst du die Körpergröße oder...
Du, das kannst du interpretieren.
Ich glaube, wir sind fast gleich groß tatsächlich.
Okay, ich weiß nicht, ob ich das als Antwort gelten lassen kann. Also normalerweise hat man einen Joker, dann hättest du den jetzt schon gezogen, dann musst du jetzt so durch.
Nee, ich, Felix, wenn du das hörst, lass mal messen. Ich weiß nicht, ich bin 1,60, keine Ahnung. Aber es, wenn dann nur knapp.
Wenn dann knapp. Okay, TikTok oder Instagram?
Ah, Instagram. Wobei, also ich bin halt so, ich konsumiere gerne TikTok, weißt du, auch abends so zum Einpennen, dann gucke ich nochmal so TikTok und dann bist du in dieser Schleife drin und es gibt wahnsinnig geile Scheiße auf TikTok, ne, und dann bist du da in dieser Nummer voll drin, aber ich finde das so, ich habe das einmal versucht, irgendwie so ein TikTok, aber das war mir zu aufwendig, ne, ich bin da sofort ausgestiegen, ich dachte so, ne, Leute, ey, und dann diese Zeit, ne, ich verstehe, dann integrieren die ihre Eltern, ihre Großeltern, es gibt so eine richtig geile Omi auf TikTok, die immer irgendwie so geile Kommentare raus, wo ich denke, wie die Zeit hat. Und die hat ja einen Fulltime-Job mit TikTok. Die TikTok-Omi. Richtig krass.
Ja, aber stimmt. Also wahrscheinlich ist TikTok wirklich das Medium für Teenager und Rentner, weil die alle keine Vollzeitjobs haben und dann genug Zeit dafür.
Ja, es ist so. Ich meine, jetzt hätte ich die Zeit natürlich, aber ich habe einfach keinen Bock. Ich bin wahnsinnig faul, was Social Media angeht, ne? Also ich bin da, das ist nicht mein Game einfach. Also weil ich bin so immer für live, ich brauche irgendwie dieses echte Feeling und auch ich komme mir selber so dumm vor, teilweise, wenn ich Insta-Stories mache, ne? Dann stehe ich da und sage, hey, übrigens, also das ist nicht mein Ding, überhaupt nicht. Ich mache das, weil ich das, also das ist halt die, ich weiß, dass es aktuell, ne, du brauchst das, um auch in Kontakt zu bleiben irgendwie mit den Leuten. Aber ich tue mich damit wirklich schwer. So. Ich fühle mich selber wie so ein Rentner. Ich fühle mich wie so ein Insta-Rentner.
König der Löwen oder Starlight Express?
Ah, habe ich beides gesehen. Ich war beide Male noch relativ jung. Aber ich würde safe sagen, König der Löwen. Also total. Das war echt cool, muss ich sagen. Also diese ganzen, die haben ja dann Hammerkostüme und dann auch diese Vögel sind an so Stangen befestigt, die dann so durch die Luft fliegen. Und das ist ein wahnsinnig geiles, imposantes Bild. Und Starlight Express war auch cool. Aber da bin ich dann nicht so in diese Songs reingekommen. Und es ist immer so, man muss auch sagen, Musical-Darsteller zu verstehen, ist manchmal nicht so einfach, weil viele kommen auch aus den Niederlanden oder aus den USA. Und dann ist es so, Starlight Express, ich brauche ein Deck, ja, super da.
Ja, es hilft, wenn man den Text schon vorher kennt.
Ja, es ist fantastisch. Und das ist toll. Bei König der Löwen war auch eine Hauptrolle von Niederländerin. Und dann immer so, Simba, ich habe es dir gesagt. Mufasa. Es ist, also, ja. Das ist auch immer fast Comedy teilweise.
Aber wäre das früher eine Rolle gewesen, auf die du Bock gehabt hättest? Weil als ich das gelesen habe jetzt bei der Vorbereitung, dass du irgendwie 14 Jahre als Kind und Jugendliche Musical gemacht hast. Ich habe noch nichts in meinem Leben so lange gemacht. Das hat mich wirklich beeindruckt.
Ja, shoot me. Ja, ich bin da sofort in diese Welt eingetaucht. Ich liebe das auch. Ne? Auch wenn ich mich dann natürlich drüber lustig mache, ich bin das auch. Ne? Also dieses total überzeichnete Drama und voll in diesen Rollen aufgehen, weil das ist auch was, du machst eine komplett neue Welt auf und kannst da total eintauchen. Und das sowohl als Zuschauer als auch als Darsteller. Und das hat mich immer total gecatcht. Also ich habe mit 5 halt angefangen in Heinsberg, da komme ich her. Das ist, muss ich jetzt seit ein paar Monaten noch nicht mehr erklären. Ne? Florian Heinsberg hat das größte Fledermausreservat seit März in Deutschland. Nein, also da war halt erstmal der größte Superspreader am Werk. Aber da habe ich halt angefangen, mit 5 Jahren irgendwie Ballett zu tanzen. Und ich hatte eine großartige Ballettlehrerin, die mir auch echt diesen Weg in diese Kunstwelt geöffnet hat. Und der habe ich echt viel zu verdanken. Und Irena Kostova und aus Bulgarien sehr streng. Die war wirklich wahnsinnig streng. Da habe ich nochmal so eine Zusatzerziehung genossen, auch was Disziplin und Professionalität und alles angeht. Und natürlich die Bühnenerfahrung, weil wir haben dann in Heinsberg in der Stadthalle jedes Jahr ein Kinder-Weihnachtsmusical quasi gemacht und dann war ab den Sommerferien jedes Wochenende Probe. Und da habe ich alle möglichen Rollen gespielt, von Pinocchio, das war meine erste Hauptrolle mit 11 oder so. Da habe ich dann auch schon so 40 Dinner-4-Seiten Text gelernt dafür. Ne? Und dann haben wir 6 Lieder im Tonstudio aufgenommen, ne? Weil das war dann direkt alles, war da drin, ne? Tanz, Gesang, Schauspiel. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann wollte ich das auch gerne studieren und habe mich dann auch an einer Musicalschule beworben in Berlin, an der Universität der Künste. Und bin dann aber nicht genommen worden. Da ist dann für mich eine Welt zusammengebrochen, was auch total dämlich ist, weil du kannst dich nicht an einer fucking Schule bewerben und denken, dass du dann sofort genommen wirst. Aber das ist dieses Dorfding, ne? Du weißt, ja, geil, wir machen das doch hier. Ist doch fantastisch, dann muss das doch auch sofort klappen. Nein, natürlich nicht. Und dann ist aber das Casting für den RTL Comedy Grand Prix dazwischen gekommen. Das war 2011, das war der erste, der stattgefunden hat und da habe ich dann mitgemacht und so bin ich dann zur Comedy gekommen.
Und was macht dir heute mehr Spaß, für Sketche vor der Kamera zu stehen oder für Stand-up auf der Bühne?
Das ist so eine unterschiedliche Arbeit und das ist nämlich das Geile daran. Ne? Ich kann immer wieder in einen anderen Strang der Komik eintauchen und das ist wirklich total sensationell. Weil also mir fehlt jetzt wahnsinnig das Live-Spielen und das Publikum und die spontanen Ideen und die Trigger, die vom Publikum und mir immer hin und her gespielt werden. Und Sketch ist halt eine wahnsinnig minutiöse Arbeit. Ne? Also du sezierst da total. Ne? Jedes Gefühl muss, also die Kamera ist der Wahnsinn, weil die alles sofort sichtbar macht. Also jede Pore von Gefühl, also jeder Ausdruck sofort ins Krasse potenziert sozusagen, weil wenn ich mache immer zu viel. Ne? Das ist dieses Ding, weil ich
Bühne, das ist ja auch auf der Bühne, ne?
Du musst groß denken, du musst bis in die letzte Reihe kommen, ne? Und da müssen die auch irgendwas von deiner Emotion mitkriegen. Und auch bei der Kamera siehst du, du musst dir das Gefühl fast nur denken und das transportiert sich dann über die Augen und sofort über den Ausdruck. Das ist Wahnsinn. Und sonst, das sieht teilweise dann so slapstickmäßig aus, furchtbar, ne? Am Anfang, wenn du sagst, so jetzt bist du traurig, das ist Horror. Du musst es halt wirklich nur übers Gesicht transportieren und das ist halt ein Switch, der erstmal sickern muss, ne? Aber es macht beides sehr viel Spaß.
Jetzt hast du aber auch sehr gut darum rumgeredet, dass du dich nicht entscheidest. Ich will jetzt eine Ansage.
Ich kann mich auch nicht entscheiden. Guck mal, weil diesen Sommer habe ich quasi den Switch Reloaded Nachfolger gedreht. Ne? Binge Reloaded heißt das. Es kommt irgendwie jetzt ab Dezember auf Amazon Prime. Und das war für mich so eine Art Kindheitstraum, ne? Weil ich habe immer schon in der Kindheit Leute nachgemacht. Ich habe auch für Geburtstagsfeiern Sachen geschrieben und ich habe dann, weil ich habe früher so viel Comedy konsumiert, da war alles, was ich gemacht habe, ne? Und dann habe ich so Hausmeister Krause, habe ich mir vom Eiermann von gegenüber von der Straße den Kittel geliehen und das Kordhütchen. Mein Bruder musste dann Fetti spielen. Dann habe ich das für das Geburtstagskind quasi ein Stand-up gemacht. Also ich wusste es aber nicht, dass es das ist, ne? Und dann einfach so drei DIN A4 Seiten und dann sind wir da aufgetreten. Oder für meine Tante habe ich mir eine Rede als Angela Merkel habe ich gehalten, ne? Und dann mir so eine Maske gekauft und so einen Kram gemacht. Und das dann jetzt quasi so zu professionalisieren mit diesem Format, weil ich Switch auch immer geguckt habe und geliebt habe, das war der absolute Hammer.
Stopp!
Kapitän Parker, wir haben einen blinden Passagier an Bord.
Wer ist es?
Andrea Bocelli! Woo!
Gut, dann rette ich jetzt den Kerstin Ott und werfe die Andrea Bocelli über Bord.
Ne, und deswegen, dann ist das total geil. Und dann vermisse ich aber jetzt die Bühne. Also ich möchte jetzt dann wieder nur Bühne machen. Ne? Also ich mache immer so ein Ventil auf und dann geht da 100% der Energie rein und dann mache ich den Stopfen wieder drauf und dann geht's in die andere Richtung. Ja.
Okay, dann nehme ich jetzt einfach, ich helfe dir jetzt raus, indem ich dir anbiete, okay, jetzt gerade ist es halt Sketch, weil das andere nicht möglich ist.
Alright.
Einigen wir uns darauf. Okay, gut.
Du drängst mich ja dazu.
Schützenfest oder Karneval?
Oh Gott, ist beides Horror. Beides absoluter Horror. Nicht meine Welten, aber ich nehme Karneval einfach, weil ich das liebe, das Schminken von Figuren, ne, weil mal auch gerne und ich habe mir immer so richtig aufwendige Masken gemacht und so, deswegen nicht jetzt Karneval, aber nur wegen der Kostüme, nicht wegen dem Ding drumrum. Das ist nicht mein Ding, wirklich. Überhaupt nicht.
Ja, das fühle ich sehr, weil was wir beide gemeinsam haben, ist, wir sind beide in einer Kleinstadt in NRW aufgewachsen, an der holländischen Grenze, wo also beides, Schützenfest und Karneval, eine große Rolle spielt. Ich komme aus Borken, das ist so anderthalb Stunden, wenn man von Heinsberg runterfährt.
Aus Borken.
Münsterland.
Ja.
Ja. Und deswegen, ich habe dann auch schon so direkt gewühlt, alles Mögliche kommt wieder hoch, so gelbe Kennzeichen, über die es dann immer irgendwelche Witze gibt und so auf der Straße. Und ich habe mich gefragt, was ist eine ganz typische Erinnerung an deine Jugend dort.
Leere, sehr viel Leere. Wind, Traurigkeit, Leere, Mülltonnen, schlechte Autofahrer. Nein, also es war natürlich nicht so schlimm. Also als Kind auf dem Dorf groß zu werden, fand ich wirklich cool. So, weil ich bin morgens aus dem Haus gegangen und bin abends wiedergekommen. Und meine Mutter hat noch nicht gefragt, ne? Ich habe nur gesagt, ich bin dann später wieder da. So, und das war cool. Die Freiheit habe ich sehr genossen. Aber es passiert halt nichts. Ich persönlich könnte halt nicht mehr da wohnen. Ne? Also ich kenne super viele, die auch glücklich da sind. Ne? Das ist ja auch alles toll und es ist halt einfach trotzdem nicht meins, weil du kannst 10 Jahre weg sein und kommst dahin und es gibt dann 3 neue Gebäude und das war's aber. Ne? Also so, die Motoren laufen langsamer, ne? Alles ist irgendwie auf Sparflamme.
Und vor allem, die neuen Gebäude haben wahrscheinlich deine früheren Mitschülerinnen gebaut. Ne? Das finde ich so krass. Ich bin auch schon recht lange weg da inzwischen und dann jetzt zu sehen, dass das eine komplett andere Lebenswelt ist, in der man mit Mitte 20 anfängt, ein Haus zu bauen und Kinder zu kriegen, das lag mir immer recht fern.
Ja, ist so verrückt, oder?
Da habe ich manchmal dann so einen Culture Clash.
Also das heißt, ja, du bist auch überhaupt nicht borkinifiziert.
So. Nee, aber ich muss auch zugeben, ich habe erst gecheckt, wie schön es da ist, weil Münsterland ist echt, das ist so eine recht, also eine wohlhabende Region, der geht's gut, die Bauern bepflanzen ihre Silos mit Blümchen und so und alles ist wunderschön und das habe ich erst gemerkt, als ich dahin zurückgekommen bin, dann als Studentin oder als ich gearbeitet habe und immer mal nur so ein Wochenende oder sowas da war und dachte, ach Mensch, hier ist es echt schön.
Ja, aber weißt du, warum das so schön ist? Weil du weißt, du fährst abends wieder.
Schön war.
Aber das habe ich auch, ne? Dass ich dann dahin fahre und dann, also ich atme dann doch auch nochmal so durch, weil ich natürlich auch meine ganze Family, ne, auch Großtante und Oma und so, das ist total schön. Da gibt's dann auch spießig den Kaffeekuchen, der Kaffee, der viel zu stark ist, ne, mit der schönen Kondensmilch rein und dann fährst du aber abends wieder und denkst so geil und dann legst du dir einen Rap-Song ein und fährst Autobahn und wieder nach Hause, ne? Es ist halt so schön, die Freiheit zu haben, sich sein Leben so zu gestalten, wie man das möchte und seine Lebensumstände. Und das ist für mich zum Beispiel auch, ich sehe halt auch immer überall in allem Komik, ne? Und ich fahre dann nach Heinsberg und das ist für mich wie so ein Kammerspiel, ne? Also du siehst dann die Omas, die kehren draußen oder dann das Kissen auf der Fensterbank liegen haben, ne? Und sagen so, ich guck euch hier kaputt, ne?
Dabei gibt's gar nichts zu sehen.
Dann klingelt's, dann kommt der Schrott, Wagen an der Tür vorbei. Ah, guck mal, Boah, Frost ist auch wieder da. Oder hey, hast du schon gesehen? Hier, die haben eine neue Hecke.
Und der Schrottwagen mit dieser Musik.
Ja, genau. Also es ist immer dieser Talk auch. Hier, hast du schon gehört? Hier, der eine, der hat es jetzt richtig, ne? Oh, ja, der verdient jetzt richtig viel. Und ich weiß überhaupt nicht, über wen die reden. Und es ist mir auch alles egal, ne? Aber das ist so dieser Kosmos, das ist so ein geschlossenes System. Und in dem wird sich halt hardcore bewegt. Und es ist für mich wahnsinnig interessant, da so reinzugehen für einen Tag, aber dann auch schön wieder das zu verlassen.
Wenn du darüber, das kommt ja auch sehr oft in deinen Bühnenprogrammen vor, wenn du darüber sprichst, habe ich manchmal den Eindruck, als du noch dort gelebt hast, warst du auch eine ganz andere Tanee. Ich habe dich zum Beispiel erzählen sehen, dass du damals als Jugendliche dort so French Nails hattest, ganz dünn gezupfte Augenbrauen. Wie kam es denn dazu?
Naja, also du machst ja das erstmal so, wie du sozialisiert wirst und wie du, was dein Umfeld prägt. Ne? Das ist ja klar. Und bei mir war das so, dass die ganze Mädels-Clique und alles hat sich so sehr hetero Lifestyle Klischee basiert, alles wurde da ausgepackt, ne, und das war auch French Nails, ne, dünn gezupfte Augenbrauen und blauer Lidschatten und diese, ja, ich habe das alles mitgemacht, ne, die ganze Lidschattenpalette von rosa bis babyblau, ich habe da alles mitgemacht. Und ich habe mich da so stückweise von gelöst, ne, weil ich das am Anfang, ich habe mich nie wohl gefühlt, aber ich habe das halt gemacht, weil es alle gemacht haben. Ne? Und dann habe ich das irgendwann angefangen zu hinterfragen. Und das kam dann auch zusätzlich zu den Gefühlen, wo ich immer dachte, irgendwie finde ich jetzt die eine aber besser als den Typ. Ne? Also das eine Mädel finde ich jetzt besser als den Typ. Und das mit mir auszumachen, also da sind ganz viele Welten in mir aneinander geraten und ich musste mich erstmal sortieren. Und also meine Mutter hat auch immer dieses komplette Thema Dorf und was denken die anderen über einen in sich aufgesogen. Dementsprechend hat sie, glaube ich, weil sie das auch gespürt hat, dass in mir irgendwas rüttelt, ne, auch dieses Thema lesbisch sein, irgendwie wahrscheinlich versucht, irgendwie zu sagen, ja, jetzt tu doch nochmal hier der schöne French Nails und so, und mich in diese Richtung zu schieben, so, weil sie das nicht wahrhaben wollte.
Das so wegschminken.
Ja, genau. Das alles so ein bisschen wegpudern, aber das funktioniert ja nun mal nicht. Und dann ist das alles so entwachsen, Gott sei Dank.
Würdest du sagen, weil du das gerade erwähnt hast, dass deine Mama da sich vielleicht innerlich so ein bisschen gegen gewehrt hat, ist lesbisch sein auf dem Dorf schwieriger als in der Stadt? Und falls ja, nur für die anderen oder auch für dich?
Ja, ich glaube sowohl als auch, weil das Problem ist natürlich, dass du in einem Spotlight dich befindest, ne? Weil dementsprechend, wie gesagt, die Uhren ticken langsamer, alles was nicht der Norm ist, fällt auf. Ne? Das heißt, im übertragenen Sinne, wenn die eine Tonne früher draußen ist als alle anderen, da stimmt was nicht. Und dementsprechend, wenn du auf dem Dorf irgendwie auf Frauen stehst als Frau oder als Typ auf Männer, ne? Oder du bist trans oder so, damit ist natürlich nochmal, oh ja, das Willen, was ist das denn? Wie, der Sven ist sich am Schminken, was ist hier denn los? Ne? Also, nee, Sven ist jetzt Sven, ja, um Gottes Willen. Ne? Also damit kommt man, glaube ich, überhaupt nicht zurecht, weil die das nicht deren Lebenswirklichkeit entspricht und die natürlich überhaupt nicht andocken können in irgendeiner Art und Weise. Und da, wo, also im urbanen Umfeld, wo viel mehr passiert und wo jegliche Formen sich entwickelt haben und das selbstverständlich geworden ist, und da ist es natürlich kein Thema, aber auf dem Dorf musst du die Leute erstmal ranführen. Und ich glaube, dass jetzt aber natürlich schon eine ganz andere Entspannung ist als noch vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren. Also da wäre ich nicht gerne in der Situation gewesen, mich zu outen. Und dementsprechend ist natürlich auch dann klar, dass die Leute dann wegziehen, ne? Weil du willst nicht im Spotlight sein und du möchtest dich irgendwann auch nicht irgendwelchen Fragen aussetzen. Und du möchtest ja auch andere Lesben und Schwule kennenlernen. Und die lernst du ja oft nicht so. Ich sag mal so, also im Radius auf Tinder ist, glaube ich, jetzt mehr los als vor 30 Jahren, ne?
Ja, hoffentlich. Ja. Du hast dein Coming-out auch thematisiert. Ich fand das sehr berührend, weil es kommt im Bühnenprogramm natürlich super lustig rüber, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so war, wie du es da beschreibst, dann stelle ich es mir auch sehr, sehr heftig und schmerzhaft vor.
Ja, also das beschreibt Comedy eigentlich ganz gut. Ne? Also es ist ja immer was Traumatisches, was mit Zeit in was Lustiges umgewandelt wird. Also das ist so die Grundregel, die man immer so aufstellt. Und dementsprechend war das auch bei mir so. Ne? Also das war ein wahnsinnig schmerzhafter Moment. Das war auch kein guter Moment. Ne? Wie gesagt, also ich glaube, meine Mutter hat das die ganze Zeit schon gespürt, dass da irgendwas in mir los ist, weil meine Mutter, jede Mutter hat das, glaube ich, so ein ganz sensibles Gespür für die Kinder. Und sie wollte das, glaube ich, wirklich nicht wahrhaben. Und dann ist es in einem Streitgespräch passiert. Und der O-Ton, den ich dann wirklich halt auch im Programm verwurste, das war so. Sie hat gesagt, bei uns läuft nichts normal, ich fahre mich jetzt gegen einen Baum. Und dann ist sie dann auch erstmal ins Auto eingestiegen und weggefahren, weil sie es nicht verkraftet hat.
Bei uns läuft nichts normal! Schnappt sich die Autoschlüssel und sagt, ich fahre mich jetzt gegen einen Baum! Hab ich auch nur gedacht, okay. Was wäre, wenn ich hier einfach noch aus Scheiß so on top gesagt hätte, ich wäre Veganerin? Was dann? Muss Vater dann mitfahren?
Und ich habe dann natürlich eine Punchline draufgesetzt. Also das war dann der Übertrag, den ich gemacht habe, um das zu drehen. Und die Leute lachen natürlich auch. Und das ist ja auch mein Anliegen. Und im richtigen Moment war das natürlich furchtbar. Klar, es hat auch 8 Jahre gedauert, bis ich das auf der Bühne so erzählt habe. Ja.
Hattest du denn in dem Moment jemand anders, an den oder die du dich dann wenden konntest, oder warst du buchstäblich allein gelassen? So Mama fährt weg und Tané sitzt da mit dieser Erfahrung.
Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, was ich in der Situation gemacht habe, aber ich glaube, ich saß einfach in meinem Zimmer, ja. Also und ich weiß gar nicht, ob ich eine Freundin angerufen habe oder so. Das kann ich jetzt, das weiß ich wirklich nicht mehr. Aber ich, ja, ganz schlimme Sachen, da weiß ja, verdrängt man so sehr, dass man gar nicht mehr drankommt. Aber also das ist jetzt auch, ob das jetzt, das kann ich dir nicht mehr sagen. Nee.
Was würdest du denn umgekehrt dir als, ich glaube 18 warst du damals, oder dir als 18-Jähriger heute sagen? Weil ich stelle mir gerade so vor, krass, das ist ja erst 10 Jahre ungefähr her. Womöglich ist es heute immer noch so, wahrscheinlich gibt es noch ganz viele Jugendliche auf irgendwelchen Dörfern oder auch in Städten, die dieses Gefühl haben oder denen so ein Gespräch bevorsteht. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich, ich würde es wahrscheinlich Tage und Wochen lang durchgehen, bevor ich zum Beispiel meine Eltern damit überrasche oder auch nicht. Und trotzdem, so gut wie man vorbereitet ist, kann man ja nicht wissen, was dann für eine Reaktion kommt. Was wäre da so dein Rat?
Augen zu und durch. Also du kannst es nicht ändern, du kannst deine Gefühle nicht ändern und es wird ja auch nicht besser und es ändert sich auch nichts daran und du kannst die Reaktion nicht vorhersehen. Also ich wusste schon, dass meine Mutter nicht so gut reagieren würde, deswegen habe ich es natürlich auch rausgezögert, das spürst du natürlich auch als Kind, deswegen die Leute, die es glaube ich so sehr hinauszögern, die spüren schon, also du kennst ja deine Eltern, du weißt ja, wie die emotional aufgestellt sind und ja, aber tatsächlich kann man es nicht ändern, seine eigene Gefühlslage, deswegen muss man da dann durch. Und klar, es steht ja auch frei, das nicht zu sagen, aber ich glaube, das belastet einen nur noch mehr. Und wenn die Reaktion eben so furchtbar ist, dass es auch auseinandergeht, die Fälle kenne ich auch, ne, dass dann der Kontakt zu Eltern auch abbricht und dass die Leute aber trotzdem sagen, dass es dann die richtige Entscheidung war, weil es ist halt dein Leben und nicht das Leben deiner Eltern. Und wenn die dich nicht supporten und dich nicht so lieben, wie du bist, dann ist die Entfernung auch nun mal der schmerzhafte Schritt, den es dann zu gehen gilt, glaube ich. Aber das muss jeder für sich natürlich entscheiden.
Ich hänge gerade noch so an dieser Beschreibung von, ja, dann gehen die halt alle weg, ne? Und dich hat es dann auch nach Köln gezogen und einfach in eine große Stadt oder ursprünglich war es ja auch mal nach Berlin. Aber ich frage mich gerade, wie man das ändern könnte und überlege gerade nochmal, dass ja schon in unserer Jugend es ganz viele Comedians gab, die offen homosexuell waren. Also sei es jetzt Dirk Bach, Heller von Sinn, Harpe Kerkeling fällt mir ein, Maren Kräumann. Ich habe gerade überlegt, ob die vielleicht sogar die ersten waren, die dieses ganze Thema oder diese Lebenswelt, wenn man sie so nennen will, in einen Hetero-Mainstream getragen haben durch ihre Programme. Oder? Das war ja so 90er, Nuller Jahre.
Ein paar Leute wurden ja auch geoutet, ne? Also das war ja nicht ganz freiwillig. Und die thematisieren es, glaube ich, auch nicht alle in Programmen und so und halten das natürlich raus. Für mich war es jetzt eigentlich so, dass ich das gemacht habe, diesen Schritt, weil ich immer auf der Bühne von irgendwelchen Beziehungen von Freundinnen erzählt habe. Und für mich hat das irgendwann keinen Sinn mehr gemacht. Und ich hatte diesen inneren Druck. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, ich muss das rauslassen, weil sonst kann ich nicht mehr weiter. Ich bin in einer Sackgasse. Und als ich das dann gemacht habe und offen auch auf der Bühne im Stand-up thematisiert habe, war das wie so ein Befreiungsschlag. Und ich habe so viele Reaktionen gekriegt von Jugendlichen, ne, Typen, Mädels, die mir geschrieben haben, danke, durch dich habe ich mich auch getraut, zu Hause zu outen. Teilweise, was auch passiert im Programm bei der Autogrammstunde, dass die dann neben ihrer Mutter stehen und sagen die mir, okay, ich sag meiner Mutter jetzt was, ich schaff das nur, wenn du vor mir stehst. Und dann stehe ich krass da auch und denke mir, um Gottes Willen. Und also das stelle ich mir zum Beispiel viel krasser vor, weil hinter denen ist die riesen Autogrammschlange, Mutter steht neben, schon angewurzelt und ich als irgendwie Zeuge fast, dann sagen dann, Mama, pass auf, ich stehe auch auf Frauen. Und die Mutter steht dann da, ja, alles klar.
Boah, aber ich krieg gerade auch richtig Gänsehaut.
Ja,
es bei ist der verrückt. Vorstellung. Mann.
Ja, ist verrückt. Also deswegen meine ich auch, jeder hat eine ganz andere emotionale Entspannung anscheinend, weil mich würde das wahnsinnig machen. Ich könnte das in so einer Situation überhaupt nicht, aber das war tatsächlich wundervoll und alleine dafür hat es sich gelohnt, das zu thematisieren. Und wie viele das letztendlich vorher gemacht haben, kann ich dir gar nicht so sagen. Aber in den Nullerjahren ist es, glaube ich, so ein bisschen, da kam der Gay-Lesbian-Hype.
Womöglich. Ich habe vor einiger Zeit noch mal so ein ganz altes Stück gesehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich glaube, das war damals ziemlich Kult von Harpe Kerkeling, wo er so, das heißt Kaffee Korten. Und er geht als schwuler Mann.
Es ist
eins
meiner absoluten Lieblings.
Es
heute nicht.
Ja,
heute
genau.
Nicht.
Hallo?
Ich kann kaum noch laufen, hallo.
Anyway, Darling, ich muss jetzt Schluss machen. Nein, nicht mit dir. Ich bin hier im Café Korten. Korten, ich kann ja nicht so laut brüllen, hier sind so viele Kunden. Nein, Victor, heute nicht. Heute nicht. Victor, ich kann kaum noch laufen.
Diese Nummer ist auf der Live-DVD von Harpe Kerkeling, die 2007 veröffentlicht wurde. Und das habe ich jetzt nochmal angeschaut und musste wieder unheimlich darüber lachen. Und gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, krass, das ist eigentlich so ein richtiges Klischee, das er da bedient. Es hat dieses, so, was man so tuntig nennt, dieses Näselnde und so. Und da habe ich mich gefragt, würde man das heute noch so machen und hat es damals vielleicht genauso gebraucht?
Ja, genau. Also das ist ja wahnsinnig interessant, ne? Weil dieses Klischee war das, was es, glaube ich, gebraucht hat, um das überhaupt erstmal auf die Bühne zu bringen. Und dann hat man gemerkt, ach so, das sind ja nicht alle so. So, es ist genau, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, in den USA sagt man ja gerne, dass die Deutschen alle Lederhosen tragen. Das ist genau dasselbe Bild, ne? Und es ist ja alles stimmt. Ist wahnsinnig divers und es gibt tausende Möglichkeiten und jeder ist im Prinzip unterschiedlich, aber du brauchst im ersten Schritt dieses Klischee, weil es das wahnsinnig vereinfacht. Aber das hat sich ja über die Jahre unglaublich entwickelt und jetzt würde man das nicht mehr machen. Jetzt würdest du einen schwulen Mann nicht mehr so darstellen. Aber witzigerweise ist dann ja auch der Witz verloren. Ne, das ist ja dann auch das Interessante, weil die Nummer, wenn du die normal spielst, wenn du den Mann einfach reden lässt, ist es nicht so lustig. Der Witz entsteht durch diese Fallhöhe der Sprachlichkeit, dieses ne, das ist das Lustige daran.
Ja, auch er hat auch diese Gestik.
Ja, es ist halt eine visuelle Komponente, ne? Also das ist, eigentlich ist es eine Figur einfach. Wenn man das als solche begreift, ist das auch okay. Aber ich glaube, wenn viele das als Norm ansehen von schwulen Männern, ne, das ist halt das Problem. So.
Heißt das, dass du, die du jetzt ja auch schon so viele Jahre Comedy machst und auch selber Sachen schreibst, auch Klischees, mit denen du spielst? Also, weil einerseits merke ich jetzt, das ist super, man kann gesellschaftliche Gruppen, die vielleicht noch gar nicht so, ja, wie würde man sagen? Also du kannst einerseits mit Themen oder vorurteilsbehafteten Gruppen, kannst du thematisieren und sie dadurch so einem Mainstream näher bringen. Und andererseits läufst du auch Gefahr, Vorurteile zu wiederholen, zu verfestigen. Wie gehst du damit um? Also wie entscheidest du, nee, dieses Vorurteil will ich nicht bestätigen und mit diesem spiele ich jetzt? Witz lebt ja davon am Ende ganz oft.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage, weil kann es dir so konkret gar nicht beantworten. Also ich entscheide das eigentlich nach Gefühl, ne? Oder wie gerade die gesellschaftliche Situation ist und Dinge, die passieren, weil als Stand-Upper ziehst du natürlich vom Leben. Also die Eindrücke, die passieren, die nimmst du auf und die gibst du in anderer Form als Output wieder raus, ne? Und deswegen ist es auch immer so eine Entwicklungssache, weil ich habe auch schon Sachen gemacht vor Jahren, wo ich jetzt sagen würde, um Gottes Willen, das würde ich nie wieder so sagen, ne? Das ist alles eine Momentaufnahme und man entwickelt sich als Person und dementsprechend auch die eigenen Worte und auch Comedy-Nummern, ne? Weil das alles zusammenhängt. Weil das ist ja sehr persönlich, was man da auf der Bühne darbietet. Und ich glaube auch in dem Fall von dieser Kaffeekorten-Nummer, Harpe, der selbst ein schwuler Mann ist, hat das als Gefühl, kann das natürlich ganz anders transportieren, weil er diese Welt kennt. Er spricht aus dieser Welt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ob die Nummer schon, also ob es die gab, als er schon geoutet wurde, sozusagen. Er hat es ja nicht selber gemacht, das hat ja Rosa von Braunau gemacht, in einem Talk oder so.
Stimmt, das hatte ich schon völlig vergessen. Da war ich allerdings auch selbst gerade erst auf der Welt. Das war nämlich 1991. Harpe Kerkeling war 27 und ein aufstrebender Comedy-Star, aber seine Sexualität hatte er bisher nie thematisiert. Und dann outete ihn der Regisseur, Autor und LGBTQ-Aktivist Rosa von Braunheim gegen seinen Willen in der RTL-Sendung Der heiße Stuhl.
Harpe Kerkeling hätte zum Beispiel eine Vorbildfunktion. Der ist jung, der ist hübsch, der ist ein Sympathieträger. Ich habe gestern mit ihm telefoniert, ich habe ihn gefragt, sag mal, würdest du dich öffentlich machen? Und da hat er mir gesagt, ja, jetzt noch nicht. Aber vielleicht später.
Ich mag mir echt gar nicht vorstellen, wie sich das für Kerkeling damals angefühlt haben muss, dass so eine private Information ohne sein Zutun an die Öffentlichkeit gelangte. In den 90er Jahren war Homosexualität in weiten Teilen der Gesellschaft immer noch ein Tabu. Das war lange, bevor zum Beispiel auch Politiker wie Guido Westerwelle oder Klaus Wowereit ihr Coming-out hatten. Damals gab es sogar noch einen Paragraphen im Strafgesetzbuch, der sexuelle Beziehungen zwischen Männern unter Strafe stellte. Erst 1994 wurde dieser Paragraph mit der Nummer 175 endgültig abgeschafft.
Aber wenn ich jetzt offen Lesbenwitze mache, ist das natürlich klar, weil ich komme aus dieser Welt und ich kenne die Unterschiede, ich kenne mich damit aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jüdische Witze machen würde, ne, ja, und das wäre so, warum? Es macht einfach keinen Sinn, ne, wenn ich das jetzt mal als plakatives Beispiel nehme. Es kommt aber auch, das ist immer so, je sensibler ein Thema ist, desto besser muss das aufbereitet sein. Und jeder, der aus einer Erlebniswelt kommt, kann über dieses Thema perfekt sprechen. Heißt aber nicht, dass man nicht über alles auch sprechen kann und auch Komik produzieren kann. Also das ist, glaube ich, immer, es kommt immer auf den Kontext an. Das ist wahnsinnig sensibel. Also ich habe auch jüdische Freunde, und wenn wir dann jüdische Witze zum Beispiel erzählen, dann haben die einen anderen Auftrag. Also es geht dann nicht um die Religion als solche, und da geht es dann um verschiedene Eigenschaften, wo man aber im Einvernehmen drüber lachen kann. Das ist halt alles immer eine emotionale Komponente. Ja,
das stimmt. Ich hab mal in Israel gewohnt, und da hatte ich auch den Eindruck, also mir blieb da ganz oft so ein Kloß im Hals stecken bei Witzen, die dort gemacht wurden, weil der jüdische Humor ein unglaublich schwarzer Humor ja auch ist, ne? Und wenn Juden und Jüdinnen untereinander Witze reißen, die haben mich manchmal richtig getriezt damit, dass sie halt so harte Witze gemacht haben, wo sie wussten, da darf die Deutsche nicht drüber lachen, oder kann sie auch einfach. Ich konnte das wirklich nicht, ne? Weil ich dachte, boah, krass, also sowas ginge im deutschen Kontext nicht. Deswegen kann ich das gerade an dem Beispiel total gut nachempfinden. Heißt das denn, dass du auch manchmal, also passt du dein Programm an, je nachdem, ob du auf einer Kabarettbühne stehst oder, keine Ahnung, in der Show von Mario Barth?
Letztere war ich nicht und werde ich, denke ich, auch nicht sein. Aber ja, also es ist natürlich... Ja,
also ganz früher warst du, glaube ich, schon mal bei ihm, oder?
Ja, wir haben einmal was gedreht, 2013 oder so.
Okay.
Ich habe das natürlich, ne, dass bei einer Kabarettbühne, das passiert automatisch, ne, dass du deine Wortwahl so ein bisschen anpasst oder du über andere Themen sprichst als in so einem klassischen Comedy-Kontext. Wo ich dann aber auch denke, also da mache ich mir auch Gedanken drüber, ne? Ist das der richtige Weg? Ne? Sollte ich das tatsächlich tun oder sollte ich einfach bei meiner Sprache bleiben und das einfach zusammenmorphen, ne? Also und einfach ich sein und fertig. Aber das passiert tatsächlich automatisch, ne? Weil wenn irgendwie ein Thema ist, dann, weiß nicht, Umwelt oder Klimawandel, dann mache ich das natürlich eher in einer Kabarettsendung als in einem Comedy-Kontext, ne? Weil da würde ich dann die alltäglichen Dinge auch verwursten. Aber es geht beides. Also man kann da beides verbinden.
Ich habe dich in einem Interview erzählen hören, da hast du gesagt, dir hat auch mal jemand geraten, mach mal weniger Haltung und geh Richtung Mainstream. Weißt du noch, wer und wann das war? Oder warum?
Ja, klar, das weiß ich noch. Grüße an der Stelle. Nein, also ja, klar, also das sind so, wenn man sein Ding durchzieht und das für viele nicht so passt, dann wird da gerne mal dran rumgemäkelt und auch gesagt, nee, das funktioniert nicht. Also das ist sehr speziell, was du da machst. Also zu dir kommen ja auch, du hast nur Homo-Publikum, und also das ist ja, das funktioniert. Nee, du musst auf jeden Fall mehr Mainstream werden, sonst kriegst du die Leute nicht und so weiter. Aber diese Denkweise ist ja absolut bescheuert. Und ich habe da immer an meinem Weg festgehalten. Der dauert vielleicht dann länger, aber ist für mich einfach nachhaltiger, weil ich mich nicht in dem Sinne verkauft habe, sondern einfach bei meinem Gefühl geblieben bin und das, was ich da getan habe, für mich als richtig empfunden habe und auch sich auch so rausgestellt hat, weil mein Publikum ist absolut divers, und du fängst immer mit einer Gruppe an. Also ist doch logisch, dass am Anfang auch mehr Homo-Publikum da ist, weil diese Gruppe sich vorher nicht vielleicht gesehen gefühlt hat, und dann passiert das, und natürlich, das ist genauso wie bei Rebel-Comedy, wenn Leute, die Eltern haben, die eingewandert sind, dass diese Generation, die Identitätskrise, die da stattfindet, ne, und das sonst nirgendwo repräsentiert ist, dass die Leute Bock haben, sich genau diese Show anzugucken, das ist klar, aber irgendwann spinnt sich das Netz halt und wird größer. Und dementsprechend, ich habe auch viele Ältere im Publikum, Heteropaare, es ist der Wahnsinn. Ich weiß überhaupt nicht. Also es ist wirklich total durchmischt. Und das finde ich halt das Schöne, weil Humor ist einfach ein Gefühl, ein persönliches. Und das kann man nicht einordnen in irgendwas, was man jetzt gerade braucht, in irgendeine Schublade packen.
Eine Sache, die du unheimlich gut kannst, ist parodieren. Deswegen habe ich ein Spiel mitgebracht. Das ist altbekannt aus diesem Podcast, aber wir haben es selten so gespielt, wie wir es jetzt spielen. Und zwar das Schlagzeilenspiel. Oha. Du müsstest irgendwo vor dir, ja, hast du, ne? Jemand hat das, glaube ich, ausgedruckt. So Schnipsel, irgendwie Zettel, die du gleich ziehen sollst.
Ah, dieses Glas ist meine Ablage vom iPad, um dich zu sehen. Das ist natürlich super.
Ja, dann müssen wir jetzt, sonst kannst du es auch ausschütten oder so.
Warte, so.
So, pass auf, folgendes ist das Ding. Ich habe auch so ein Glas. Hier, ja. Ich habe auch Schnipsel, damit wir es trotzdem über die Kamera zusammenspielen können. In deinem Glas sind jeweils Schlagzeilen, irgendwelche aktuellen, halbaktuellen Themen, was zuletzt so anlag. In meinem Glas sind Sachen, Leute oder Rollen, die du richtig gut parodieren kannst.
Oh Gott.
Und jetzt würden wir beide quasi immer parallel was ziehen und dann gucken, wie die Person, die ich ziehe, spontan auf die Schlagzeile, die du ziehst, reagiert.
Aber ich lese die Schlagzeile nicht vor. Ja, natürlich. Also das heißt aber,
doch,
ich lese
klar,
die Schlagzeile
gerne,
nicht
lies,
vor.
Okay. Lies sie gerne vor. Pass auf, ich sag dir als wer. Ich zeig's dir auch kurz. Oh, ich habe direkt Stefan Raab.
Okay. Oh, wegen Corona, Weihnachten wird dieses Jahr anders. Wahnsinn, oder? Anders, ich hoffe nicht Thomas anders. Verstehen Sie? Wegen Modern Talking. Oh.
Also das wäre jetzt so die... Geil, wie du auch direkt so diese... Die Zähne so sehen doppelt so groß aus, sobald du ihn machst. Das ist ja irre.
Ja, ich muss ja auch sagen, ich trage auch Stefan Raabs Zähne auf. Ich habe sehr viele Zähne. Aber meine sind echt. Verstehen Sie?
Achtung, nächste Person. Geil, Schwester Eva.
Sehr gut. Okay.
Zap, Digga, sag ich dir. I war here. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 2020. Im TV die ersten Sendetermine des Kultklassikers stehen fest. Schade, dass ich das nicht sehen kann, weil ich sitze im Knast. Zap, Digga, so läuft das. Vielleicht kann ich ein bisschen Fernsehzeit für unsere ganze Gruppe kriegen. Dann wir gucken das. Seid sauber. Ich komm bald raus. Das neue Album droppt und ich sage Grüß an der Stelle. I war here. Zap, Digga. Kurwa. Das habe ich noch vergessen. Kurwa für Aschenbrödel.
Ja. Das Gute ist, Eva, dass du damit nichts verpasst, weil es kommt ja jedes Jahr.
Es kommt jedes Jahr. Ich habe das noch nie gesehen. Es ist auch egal. Haselnüsse. Ich kenne viele Nüsse. Und es macht doch nichts. Ja.
Okay, pass auf. Letzte. Helene yes. Fischer.
Da muss ich erst mal ausatmen. Wahnsinn. Diese Schlagzeile. Ich habe fast Tränen in den Augen, denn es steht fest, diese Hunde ziehen mit Joe Biden ins Weiße Haus ein. Das ist alles, was auf meinem Zettel steht, aber es berührt mich so sehr. Ich denke, ich muss die nächsten drei Tourtermine absagen, um mich davon zu erholen. Und vielleicht sollte ich einen Song darüber machen. Wir ziehen durch die Straßen, durch die Clubs dieser Stadt. Die Hunde ziehen ein mit Joe Biden ins Haus. Ha, ha. Haus. Keine Ahnung. Das ist ja immer bei ihr einfach pure Emotion. Also ich habe mal einen Auftritt gesehen, irgendwo in Wien. Das fand ich so lustig. Da stand sie da und hat gesagt, liebe Fans, es ist so schön, wieder auf der Bühne zu stehen. Ich hatte eine Erkältung und die letzten zwei Termine sind ausgefallen. Und es ist der Wahnsinn. Weißt du, wenn das jetzt nach Corona, ne, so ein Jahr, kann ich das verstehen. Ne? Aber also ich finde das Wahnsinn, ja. Wie jemand...
Wie geht sie dann ab?
Ja, ist verrückt. Aber man muss ja sagen, ich mache da ja auch gerne so ein paar Witzchen drüber, aber ich habe trotzdem natürlich pure Hochachtung vor dieser Frau, die einfach wahnsinnig professionell ist und super erfolgreich und eine wahnsinnige Arbeiterin. Also das darf man auf keinen Fall unterschätzen und das ist schon verrückt, was sie da leistet. Also eine Taktung, die Taktung des Todes. Also ich glaube, es gibt kaum eine Frau und Person generell, die mehr arbeitet als Helene Fischer.
Ich habe diese Hochachtung wirklich auch vor dir, weil man hat das jetzt gerade gemerkt, du kannst sehr gut parodieren, du kannst auch, das hast du ja auch noch gemacht, sehr gut singen, tanzen, eh ausgebildet, danke an die Lehrerin. Gibt's was? Also es ist immer diese Klischeefrage, was kannst du eigentlich nicht? Aber was kannst du denn nicht, wo du manchmal denkst, boah, das muss ich eigentlich noch lernen oder das werde ich nie lernen, wo du vielleicht auch neidisch auf andere Comedians guckst oder so.
Logik und Mathe. Ich war wahnsinnig schlecht in Mathe. Also,
nein, ich meine jetzt schon so beruflich.
Ach so, beruflich. Oh, das ist ganz schwer, weil ich so viel gerne mache tatsächlich. Also ich habe so viel Spaß an eigentlich allem. Und vielleicht ist das aber auch, so manchmal ist das auch hinderlich, ne? Also das merke ich halt auch, weil ich kann mich halt auch nicht für eine Richtung entscheiden. Und ich glaube, dass manche Kollegen auch, die wahnsinnig erfolgreich sind, die bedienen einen Strang, ne? Weil das ihre Expertise ist. Und da geben die alles rein. Und ich habe halt immer so dieses Ding, ja, klar, machen wir jetzt Parodie und machen wir Sketch. Auf ein Album, ich hätte echt auch mal Bock zu singen, ne? Ja, dann mache ich auch noch. Mal gucken, wenn ich das so mache. Ja, live gibt's ja auch noch. Und Moderation. Ja, mal gucken. Also was können wir denn? Oder nur Schauspiel. Also ich hab einfach wahnsinnige Spielfreude tatsächlich und auch vielseitiges Interesse an unterschiedlichen Dingen, weil ich mich auch persönlich oft schnell langweile und auch nicht so der geduldigste Mensch bin. Und ich glaube, das ist was ich noch ein bisschen mehr ausarbeiten könnte, nämlich diese Präzision und in ein Feld so richtig einzutauchen. Weil wenn ich keinen Bock mehr habe, dann nehme ich halt ein anderes Feld. So, und ich glaube, dass da manche Kollegen die Vorteile haben, die dann dieses eine Ding wirklich komplett durchpeitschen. Ja.
Also im Grunde so ein Strategieaspekt, ne? Ich habe auch neulich, du hast den Bayerischen Kabarettpreis bekommen als Senkrechtstarterin und dein Laudator, ja. Sebastian Puffpaff, hat über dich gesagt, Moment, lass mich gucken, wo steht's hier? Ich habe es mir aufgeschrieben. Du bist Profi, ehrgeizig und schnell. Wie äußert sich dein Ehrgeiz?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, als er das gesagt hat, weil ich dachte, so sehr habe ich das gar nicht. Also ich glaube, mein Empfinden darüber ist tatsächlich anders, weil von außen wird mir das wahnsinnig oft gesagt. Und ich empfinde das aber gar nicht so. Vielleicht ist das auch das Gute daran. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sich der Ehrgeiz zeigt, aber wenn ich eine Sache mache, dann mache ich die immer zu 100%. Vielleicht ist es das. Ich habe auch immer alles gerne im Blick. Ich bin auch ein wahnsinniger Kontrollmensch, ne? Auch am Set. Ich habe die ganzen Sachen immer im Blick, wo viele auch sagen, Tanja, das ist überhaupt nicht dein Aufgabenbereich. Du musst da jetzt gar nicht den Fokus drauf haben. Aber ich kann nicht abschalten. Ne? Ich muss immer alles sofort für mich kontrollieren. Im Sinne von, ich muss jetzt wissen, dass wir hier auch gut durchkommen. Wir hängen schon eine Stunde. Scheiße. Alles klar, jetzt ist das Gebiss gerade gebrochen. Wir werden jetzt nicht mehr diese Takes machen. Okay, wir müssen uns jetzt entscheiden. Dabei ist das überhaupt nicht meine Entscheidung, sondern die des Regisseurs, was wir jetzt streichen werden. Aber mein Kopf ist halt immer an. Ne, vielleicht ist das auch dieses Ding. Ich muss immer alles zu 100% machen.
Aber bist du dann auch ein Typ, der das gut abkann? Weil das ist ja auch eine enorme Belastung. Zusätzlich zu dem auf der Bühne stehen, ständig gesehen werden, ständig beurteilt werden, wenn du auch noch so viele weitere innere Tabs offen hast, was noch alles erledigt werden muss.
Ja, ist furchtbar. Also manchmal würde ich gerne aus mir aussteigen. Also sage ich ehrlich. Aber das geht ja nun mal nicht. Deswegen werde ich, das habe ich jetzt auch über Corona gelernt, mit mir selber klarzukommen. So, das ist auch ganz, ganz, ganz gut. Und auch mal runterzufahren. Also dafür war es wirklich, wirklich schön, weil ich immer irgendwie den Motor anhabe, ne? Und das war gut, das mal zu lassen einfach, ja.
Machst du das eigentlich noch, darüber habe ich eben beim Parodieren noch nachgedacht, weil du das auch mal erzählt hast, dass du als Kind, wenn dir was unangenehm warst oder vielleicht auch als Jugendliche, immer schon in eine andere Stimme gewechselt hast. Passiert dir das heute auch noch oder hat sich da auch was geändert?
Ich glaube, das passiert, wenn, dann unbewusst, ne, weil das ein Mechanismus ist, der einfach komplett sitzt, weil er eben so lange da ist. Mhm. Aber das habe ich früher immer gemacht. Das war meine Exit-Strategie, weil dann hat es mich ja nicht persönlich betroffen, sondern ich bin dann einfach, habe die Stimme gewechselt und dann war es halt jemand anders, ne? Und ja, das war so mein Ventil als Kind auch, wenn irgendwas war. Ich habe mich dann immer gedanklich auch in eine andere Welt geflüchtet und ich hatte auch immer diesen Ballett-Musical-Strang, also wo ich mich dann komplett reingelebt und gedacht habe. Und das war einerseits sehr schön, aber andererseits ist das natürlich auch nicht wahnsinnig förderlich, wenn man da die ganze Zeit drin aufgeht und sich selber so ein bisschen vernachlässigt. Und ich habe das über die Zeit jetzt auch immer mehr abgelegt. Also das ist so mein Empfinden darüber zumindest. Jetzt Schnitt und alle Freunde so, ach du Scheiße, die redet nur in verschiedenen Figuren. Das ist der absolute Horror. Nein. Nein, aber ich mache das, glaube ich, schon noch ab und zu.
Ich überlege gerade, ob man dann die heutige Tanee, wäre die auch noch leicht parodierbar? Oder sagst du, nee, die ist jetzt so aufgefächert? Weiß ich nicht. Jetzt habe ich genug verschiedene Stimmen für alle verschiedenen Emotionen, die aber immer die gleiche sind oder so.
Also ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt richtig verstanden habe, aber ich bin halt immer zu viel. Das ist halt tatsächlich auch was, was mir selber auffällt, wenn ich dann mal was gucke. Ich mache das eigentlich ungern, mich selbst ansehen. Ich kenne Kollegen, die gucken sich sehr gerne Auftritte von sich an. Und ich meide das aber. Und wenn ich das dann sehe, ist mir das wahnsinnig unangenehm, weil ich dann erstmal checke, wie viel ich tatsächlich mache. Also dieses Zurücknehmen und dieses normale Sprechen, das ist gerade was ich so ein bisschen mehr umsetze. Weil dieses Bühnending, das ist live alles wahnsinnig cool, weil das wird als energetisch wahrgenommen. Wenn ich das aber dann im Fernsehen sehe, denke ich, wow, was ist denn der los? Ne? Also es kommt dann als viel zu viel rüber. Und da so ein bisschen das mal zu connecten, das ist, glaube ich, schon ganz gut. Aber deswegen meine ich auch Entwicklung, man ist immer dabei. Ne? Man verändert sich ja stetig und das finde ich auch das Schöne tatsächlich. Und für alles habe ich mich ja zu einem Zeitpunkt X auch entschieden. Ich meine, ich habe mit 19 angefangen, ne? Also ich habe, bei mir sieht man ja die ganze Entwicklung auf dem Silbertablett. Ne? Und da haben andere, glaube ich, auch, ich würde schon sagen, mehr Glück gehabt, weil es ist schon auch was Schönes, wenn man eine Entwicklung abgeschlossen hat, zumindest ein Stadium, ne, nämlich die 20er, und dann erst irgendwie Fernsehen stattfindet oder auf irgendwelchen anderen Plattformen, weil man für sich gefestigt ist. Weil jetzt habe ich das Gefühl, ich habe so eine Grundfestigkeit für mich erreicht, die ich halt vor 10 Jahren überhaupt nicht hatte. Ist ja logisch, ne? Aber das ist halt für mich so, wo ich denke, ja, da wünschte ich mir auch das ein oder andere Mal, dass das alles nicht unbedingt abrufbar wäre.
Aber ich glaube, dass wir da, also wir müssen das als Gesellschaft auch lernen, dass dieses Internet zum Beispiel eben nicht vergisst und dann Leuten zuzugestehen, ey, die haben sich weiterentwickelt. Du hast ja eben erwähnt, es gibt Sachen, die würdest du heute nicht mehr so sagen. Also dass man ja, wirklich total. Die Sachen immer zurückspult, im Kontext sieht. Und ich hoffe wirklich, dass wir das lernen, weil das wäre an so vielen Enden und nicht nur im Comedy-Bereich wertvoll, wenn das endlich mal besser gelänge. Und ich glaube, dann ist es was total Schönes.
Ich glaube aber, dass das passiert nicht oft oder ich weiß nicht, ob wir das noch lernen können, weil du hast eine wahnsinnig kurze Aufmerksamkeitsspanne und du konsumierst, ne, das, was du vor dir hast und weg. Also du hast gar nicht die Möglichkeit, dir Gedanken über irgendetwas zu machen, ne? Die einfachsten Sachen, ne? Wenn ich zum Beispiel poste hier die neuen Tourtermine, ne? Dann fragen die Leute mich, wann kommst du nach Leipzig? Und ich denke mir so, ich habe euch den Link meiner Website da drauf gepackt. Außerdem, ich war, und dann, das ist das Klassische, ich war letzte Woche in Leipzig, ne, und dann auch, wie gesagt, du kannst denen das auf dem Silbertablett servieren, aber dieser eine Klick ist zu viel. Und für die Leute ist es einfacher, dass sie auf eine Antwort von dem Künstler warten, ne, der das unter 100.000 Dingen einfach gar nicht sieht im Zweifel, als selber kurz zu recherchieren. Und das ist ja noch nicht mal Recherche, also du machst einen Klick. Aber das ist schon zu viel. Also der Transfer geht schon wieder nicht. Und das finde ich erschreckend, ehrlich gesagt, dass wir schon an dem Punkt sind. Ne? Also dass diese Eigenleistung immer mehr zurückgefahren wird.
Ja, das Gute ist, die Leute, die bis hierhin gehört haben, können wir davon zumindest zum Teil ausnehmen, weil die haben uns jetzt echt schon eine gute Stunde zugehört. Die haben eine längere Aufmerksamkeitsspanne, weil so lange reden wir schon.
Ja, weißt du, was ich am Anfang übrigens gedacht habe? Ich habe schon gedacht, ne, du hast angefangen mit dem Alarmstufe Rot-Thema, ne? Und diesem Kultur ist gerade so schwer, ne? Ja. Und ich dachte so, Gott, da werden schon viele aussteigen, glaube ich.
Das sehen wir.
Ja, weißt du, dieses Feel, ich werde das absolut pushen, ne? Aber ich glaube, dass dieses Feel-Good-Ding bei vielen Leuten so im Fokus ist. Weißt du, auch dieses über Dinge nachdenken, also ich will das niemandem absprechen, aber ich glaube, dass das mittlerweile echt ein Thema ist, oder?
Also du meinst jetzt, dass die Leute gerade sich in was Positives flüchten wollen oder dass es ein Thema ist, dass man nicht mehr länger über Dinge nachdenkt?
Sowohl als auch. Wie siehst denn du das?
Ja, also ich beobachte bei mir auf jeden Fall auch, dass ich jetzt, manchmal habe ich so Tage und wochenweise keinen Bock mehr auf die Nachrichten und denke so, boah, nee, ich kann es gerade nicht auch noch, ich krieg's nicht mehr verpackt und dann fange ich auf einmal an, ich hatte neulich so eine Phase, wo ich auf einmal so Fashion-Influencerinnen wirklich so weggesuchtet habe, weil ich dachte, oh, einfach nur was Schönes. Und dann, aber es ist auch so counterintuitiv, weil warum soll ich mir jetzt viele schöne Klamotten kaufen, wenn ich nicht mehr vor die Tür gehe und auch keine anderen Leute treffe? Ne? Und eigentlich hätte man jetzt die Zeit nachzudenken, aber wie du schon sagst, es wäre so viel Zeit für alles, aber es ist so eine Schwere, die, oder irgendwie so eine Trägheit zumindest, die das gerade schwerer macht. So geht es mir schon auch.
Ja, man könnte ja eigentlich auch jetzt.
Toll,
ne?
Tani, jetzt haben wir hier einen richtigen Downer zum
Schluss. Ach, schneid das doch alles raus, ist ja absolut egal. Ist doch nichts mehr real heutzutage. Kannst du einfach rausschneiden. Ist wirklich wurscht. Ja, man kann doch jetzt gerade eigentlich super gut Dinge machen und lernen, also die man eigentlich immer vorhatte. Und wo man jetzt die Zeit zu hat, ne? So Sprachen oder man kann sich auch eine Nähmaschine kaufen und nähen lernen und sowas, ne? Man kann ja tatsächlich unterschiedlich sein oder so Heimwerkprojekte.
Oder die nächsten drei Figuren, die man parodieren will.
Ja, ach so, habe ich schon erwähnt, dass ich faul bin. Das ist übrigens auch ein Punkt. Ich mache das ja auch. Also ich
ja, aber du, ich glaube, das ist ja nicht mal nur Faulheit, sondern ich glaube, also da ging es ja auch ganz viel drum, oh, welche Vorsätze nehmt ihr euch jetzt für die nächsten Shutdown-Wochen? Ich glaube, man darf wirklich nicht unterschätzen, was es eben für eine Belastung ist, zum Beispiel einfach auch als Publikum keine Kunst und Kultur mehr wahrnehmen zu können, seine Freunde nicht mehr treffen zu können. Ich finde es echt schwierig so mit diesen Vorsätzen, weil es ist auch schon so genug, da jetzt erstmal durchzukommen. Zumal jetzt in dieser finsteren Jahreszeit.
Ja, und ich glaube aber, dass das auch hilft, ne? Wenn man irgendwie sagt, ey, ich nehme mir jetzt ein Projekt vor und das Projekt anzugehen. Und ich glaube, dass man da auch auf jeden Fall von zehren kann und dran wachsen kann. Wenn ihr da gerade zuhört und sagt, ey, ich schaffe jedes Projekt, ey, mega, ich scheitere ganz oft an meinen eigenen Erwartungen.
Ja, denn mich würden auch so Schweinehund-Überwindungstipps interessieren noch von der Community dann.
Ja, das ist super, ne? Weil ich habe mir zum Beispiel im ersten Lockdown Bubble runtergeladen, ne? Ich wollte Spanisch lernen. Ich habe auch natürlich dieses klassische Ding gehabt, ne? Die ersten zwei Wochen, jeden Tag fast, habe ich ein, zwei Lektionen Spanisch gemacht. So, ne? Und ich habe halt noch die App. Das war's, ne? Und ich denke da dann ab und zu dran, ne? Und wie das denn so ist, du hast so einen Moment, dann gehst du gerade irgendwie einkaufen und dann ist gerade an der Kühltruhe vorbei und denkst, ah fuck, ich hab ja noch Bubble, scheiße ey, ich trottel, ne? Entweder denkst du, okay, ich muss mir einen Alarm setzen, damit ich das kündige, oder du sagst, nee, ich wollte das doch mal durchziehen und lass uns das doch jetzt wirklich mal angehen hier. Aber man scheitert ja so oft.
Ja, aber ich finde, bei dir klang es jetzt so aus unserem Gespräch, als hättest du dann statt Spanisch ganz andere Sachen für dich geschafft und geklärt. Und das ist ja auch total gut. Also das klang nach Sachen, die eben nicht so messbar oder abhakbar in der App sind, sondern die ganz ungeplant halt zusätzlich passiert sind.
Oh, das hast du aber schön gesagt. Ja, aber das stimmt. Eigentlich ist es so, dass man gute Vorsätze für nächstes Jahr schon Anfang des Jahres für das komplette Jahr hat, die man nicht einhält. Also es ist eigentlich mega. Es ist ein sehr kurzes Jahr. Ja, auch so eine Frage, ne? Was macht man denn jetzt Silvester?
Ja.
Wie feiern wir Weihnachten und Silvester?
Ich bin auch, damit bin ich noch völlig...
Feierst du in Borken?
Oh, ey, ich hoffe, meine Mama hört nicht zu. Ich habe echt schon überlegt, ob es so darauf hinausläuft, weil ich möchte schon, ich finde immer gut in dieser Zeit, also Weihnachten auf jeden Fall, klar. Weihnachten feiere ich mit meiner Familie, aber auch Silvester finde ich immer eine gute Gelegenheit, wegzukommen. Einmal von zu Hause und einmal aus der Stadt raus. Aber es gibt ja gerade gar nicht so viele Fluchtpunkte, wenn du nicht kurz zwei Tage vorher einen Corona-Test machst. Und dann kannst du dich ja auch nicht mit vielen Leuten in irgendeiner coolen Hütte oder was weiß ich einbuchen. Ja, bin ich gerade auch noch aufgeschmissen. Hast du schon Pläne?
Nö, also Weihnachten auch. Heinsberg City, HS Crime. Aber das ist auch schön, da freue ich mich auch drauf. Ne, das ist wieder so, ne, ein Fixpunkt, den man hat. Aber Silvester, ich hasse ja Silvester, ne? Also ich kenne auch kaum Leute, die sich wirklich auf Silvester freuen, weil es immer anstrengend ist und du nie weißt, also es wird eh immer im Prinzip scheiße, weil du denkst, entweder ist die Party kacke, wo man da gelandet ist, weil da sind auch nur komische Leute, oder man ist irgendwie ganz traurig zu Hause, das Fondue ist nicht heiß genug oder Raclette-Käse, das Ding ist verbrannt, keine Ahnung, also es ist ja immer irgendetwas.
Ich glaube, dass die Chance dieses Jahr ist, dass wir alle mit so niedrigen Erwartungen an Silvester rangehen, dass es nur noch gut werden kann, eigentlich.
Ja, das wäre cool. Ja, das wäre doch grandios. Leute,
das wünsche ich uns allen.
Ey. Eine riesige Silvester-Zoom-Party.
Also ich werde jetzt erstmal diese Zoom-Party hier zusammenschneiden und ich hoffe, dass die Leute dann die schweren und die lustigen Themen mitgenommen haben. Tané, vielen, vielen Dank. Das hat mir großen Spaß gemacht.
Danke dir. Mir hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Das war eine gute Stunde mit Tané. Und ich muss sagen, das, was sie da über strategische Positionierungen von Kollegen und Kolleginnen gesagt hat, dass es manchmal von Vorteil ist, immer nur ein und dasselbe zu machen, das fühle ich sehr. Ist ja bei Podcast-Hosts oder Moderatorinnen manchmal nicht anders. Aber wer will schon Künstlerinnen oder Journalisten hören und sehen, die irgendwann von ihrer eigenen Arbeit gelangweilt sind? Umso besser finde ich es, dass Tané noch richtig viel ausprobieren will. Sie ist erst 28 und hat schon beachtlich viel gemacht. Ich bin gespannt, was wir von ihr in den kommenden Jahren noch alles sehen. Übrigens, ein paar Tage nach unserem Gespräch haben sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz noch darauf geeinigt, weitere Hilfen für Unternehmen und Solo-Selbstständige auf den Weg zu bringen. So sollen zum Beispiel insbesondere Kunst- und Kulturschaffende, die solo-selbstständig tätig sind, demnächst zusätzlich eine sogenannte Neustarthilfe von bis zu 5.000 Euro beantragen können. So, und wenn euch jetzt diese Folge gefallen hat, dann kann ich euch auch noch sehr die mit Teddy Tecklebran empfehlen. Mit ihm habe ich nämlich auch dieses Schlagzeilen-Parodiespiel gespielt. Das war beim Podcast-Festival in einem ausverkauften Theater und das Publikum hat sich weggeschmissen. Und oh Mann, diese Erinnerung macht mich gerade echt ganz wehmütig. Deshalb nochmal der Aufruf. Zahlreiche Künstler und Künstlerinnen, Bands und andere Kulturschaffende brauchen gerade unsere Unterstützung, um durch die Corona-Krise zu kommen. Auf dem Instagram-Kanal von Deutschland 3000 hat Tané auch nochmal aufgezählt, was jede und jeder Einzelne von uns da tun kann. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland 3000 auf Instagram, YouTube, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Folge. Also, macht's gut, bis bald!
Deutschland 3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.